Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Christoph Reimann. Hallo. Das Patriarchat steht in der Kritik, mal vorsichtig formuliert. Trotzdem, es hält sich ja wacker. Aber es gibt Abtrünnige. Christian Dittloff zum Beispiel. Der ist Schriftsteller in Berlin und denkt in seinem neuen Buch Prägung kritisch über Männlichkeit nach. Was hat ihn zu dem gemacht, der er ist? Das ist die große Frage in dem Buch. Und Christian Dittloff leuchtet da ganz verschiedene Bereiche aus. Für uns, Corso Kunst und Pop, hat er sich bereit erklärt, auf die Popkulturfiguren zu gucken, die auch vorkommen in dem Buch. Christian Dittloff, hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja Jahrgang 1983, also Grunge haben Sie schon live mitbekommen. Und tatsächlich schreiben Sie auch über Kurt Cobain so als frühen wichtigen Popmann in Ihrem Leben, bezeichnen ihn als Chiffre. Warum? Wofür steht er in Ihren Augen?
Naja, also Kurt Cobain war schon ein bisschen meine Rettung. Also er ist genau, steht so ein bisschen stellvertretend für Alternative-Kultur im weitesten Sinne. Also ich meine, so meine erste Musik nach David Hasselhoff und nach so Eurodance war das erste Mal so Deutschpunk, Wieso, die Ärzte und dann Nirvana. Und Kurt Cobain steht für mich sozusagen auch für so eine, ja, so einen Ansatz in der Rockmusik speziell, auch eine andere, weichere Männlichkeit zu performen, als das sozusagen ultra breitbeinige mit der super Phallus-Gitarre. Und weil der irgendwie auch so eine, naja, feministische Punk-Bewegung und so Riot-Girl-Szene selbst promoted, war mit der eng verbunden, ist in Kleidern aufgetreten auf der Bühne, hat sich auch so in Interviews gegen Sexismus ganz klar positioniert und das war irgendwie neu für mich. Er hat sich auch mit seiner Tochter ablichten lassen und das hat wirklich neue Wege für mich aufgemacht, gedanklich. Also Männer auch auf den Bühnen nicht nur so als krasse Machos in der Rockmusik zu begreifen. So. Und dafür steht er so ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch in anderen Bands.
Es ist ja ganz interessant. Sie werden dann zum Musiknerd, entwickeln so eine Obsession. Das auch mit dem Ziel des Distinktionsgewinn, was ja im Grunde dann auch schon wieder typisch männlich ist, oder?
In gewisser Weise schon. Das ist also ist natürlich so ein kleines Dilemma, das man hat. Ne? Also wenn man irgendwas etwas neu lernt, auch im Sinne einer Distinktion, dass man denkt, okay, ich höre jetzt ganz obskure Bands, die vielleicht niemand kennt in meiner Klasse. Ich gehe zu ganz kleinen Punkkonzerten. Das ist natürlich, es eröffnet mir eine Welt, die vielleicht auch, wo so etwas mehr Gerechtigkeit aufleuchtet in den nischigen Szenen. Und gleichzeitig habe ich auch durch den Distinktionsgewinn vielleicht, wenn ich das einspeise in so eine Art von Vergleichssystem, also kann ich halt daraus Gewinn schöpfen, indem ich mich vielleicht dann auch wieder über andere erhöhe. Und das ist so ein Dilemma natürlich, was dem so ein bisschen inne gewohnt hat. Auf alle Fälle, ganz klar.
Ja, einmal in dem Buch, da erhöhen Sie sich ja dann auch an einem Beispiel. Eine Bekannte macht Ihnen ein Mixtape und Sie sagen dann, naja, für Mädchen ganz gut, der Musikgeschmack.
Ja, und das war absolut absurd, weil ich von dieser Freundin so viel gelernt habe, also musikalisch. Die hat mir einfach wirklich auch neue musikalische Welten eröffnet in gewisser Weise. Auch so Riot Girl, wie gesagt, aber auch Bands wie PJ Harvey oder Acts wie PJ Harvey waren mir zwar vorher bekannt, aber ich noch nicht ganz so sehr mitten so in, haben noch nicht so ganz mitten ins Herz gespielt. Und dass ich das dann sozusagen reproduziert habe, so eine Idee von ja, Jungs sind die krassen Musikchecker und Mädchen nicht, sozusagen in so einer binären Logik, das hat mich selbst im Rückblick auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. So habe ich tatsächlich wirklich die Zeit aus mir gesprochen, würde ich mal im Rückblick behaupten.
Gab es eine Hemmschwelle für Sie, Musik von Frauen zu hören?
Auf alle Fälle. Also zu Beginn meines Musikkonsums, so Mitte der 90er Jahre, habe ich erstmal, und das ist wirklich, sag ich jetzt als Eingeständnis, ne? nicht als Meinung von heute. Ich habe aber damals Musik von Frauen eher als ein Genre begriffen, während ich aber Post-Hardcore, Emo-Core, New Metal, Screamo, also alle möglichen Spielarten von Punk, Metal und Hardcore sehr nischig ausbreiten konnte, habe ich waren für mich Madonna und Björk und PJ Harvey irgendwie erstmal das Gleiche. Und das ist wirklich, da zeigt sich eben so eine Ende der 90er, da waren halt auf Festivalbühnen, gab es halt fast ausschließlich bei Rockfestivals männliche Acts. Und das zeigt sich, glaube ich, so ein bisschen an dieser Einschätzung von damals, die ich heute zum Glück überhaupt nicht mehr teile und auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber es war ein Prozess, der erstmal auch sozusagen eine Art von Musik-Nerd-Gefährtin brauchte, um mich so ein bisschen weiterzubilden und die tolle Welt, also feministische Welt der Musik auch zu entdecken und einfach weibliche Acts zu hören.
Ja, auf den Festivalbühnen sieht es auf vielen heute nicht viel besser aus. Ne? Denkt man an Glastonbury zum Beispiel. Und dazu passend haben Sie auch noch ganz ein Zitat, will ich da mal vorlesen aus Ihrem Buch. Dazu passend, ich zitiere: Während der Feminismus Mädchen alternative Erzählungen von Weiblichkeit gebracht hat, ist Männlichkeit noch immer starr, ein Bild der Vergangenheit. Also, da sind wir im Grunde in der Gegenwart angelangt und es gibt andere Formen von Weiblichkeit, die erzählt werden, aber Sie schreiben, na, Männlichkeit hat sich eigentlich nicht viel getan bei den Bildern, die wir sehen, bei der Männlichkeit, die wir erfahren können. Auch in der Musik zum Beispiel, in der Popkultur.
Also die Frage, natürlich gab es immer. Es gab natürlich Künstler wie David Bowie oder Freddie Mercury oder auch Banksy Softcell, die auch eine andere Männlichkeit schon immer gezeigt haben. Aber ich glaube, dass dann auch die Rockmusik so fluide ist und ist etwas Neueres sozusagen. Das ist ja auch
Ich würde
Everybody's Darling.
Harry Styles, würde ich sagen.
Genau, Harry Styles, genau, ja.
Genau, bei Harry
Der ist natürlich
Styles,
ein
ja.
gutes Beispiel.
Aber der
Also,
steht ja
ja.
immer unter dem Vorwurf des Queerbaiting, aber vielleicht erfüllt er da auch eine gerade wichtige Funktion. Also ein Mann, der anders ist, der auch total nett ist, ne, auf den Konzerten. Das ist immer so eine Familienfeier sozusagen. Ein Mann, der anders ist, aber nicht notwendigerweise die Grenze zur Homosexualität überschreitet. Ist er deshalb nochmal besonders im Popkulturprägungsangebot?
Ja, ich würde sagen, dass die Selbstverständlichkeit, mit der er seine Rolle auch ausspielt, also Spiel im Sinne von spielerisch, also das ist, finde ich, schon ja, also gewinnbringend als Möglichkeit, also in der Art der Sichtbarkeit auf alle Fälle.
Das sagt Christian Dittloff. Sein neues Buch heißt Prägung, Nachdenken über Männlichkeit, erschienen im Berlin Verlag. Vielen Dank für das kurze Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Ja, und das war der Corso Podcast. Den gibt es überall, wo es auch Podcasts gibt, kann man abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.